ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Was, wenn China Taiwan angreift? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, denn auch wir wären davon betroffen. Wie? Damit beschäftigt sich Professor Andreas Fulda, Politikwissenschaftler in Nottingham. Er sagt, es ist noch nicht zu spät, die richtigen Schritte zu treffen, um einen Angriff zu verhindern. Ich begrüße ganz herzlich Professor Andreas Fulda. Einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Politikwissenschaftler in Nottingham und wir wollen über Taiwan sprechen. Da müssen wir erstmal klären. Wie kommt jemand aus Deutschland nach England, um dann über Taiwan und China zu sprechen?
Ja, eine exzellente Frage. Mit Taiwan beschäftige ich mich seit 30 Jahren. Ich bin 1998 als DAAD-Stipendiat nach Taipei gegangen, um dort die Sprache zu lernen. Und ja, mich hat diese lebendige Demokratie sehr fasziniert. Und dann habe ich sogar später ein Postgraduiertenprogramm in London habe ich da studiert und mich auf Taiwan spezialisiert.
In China sind Sie auch gewesen. Insgesamt haben Sie 8 Jahre in China und Taiwan gelebt. Das ist natürlich ganz spannend, da auch die Unterschiede zu erfahren. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Richtig, also ich war ja zuerst in Taiwan und dann in China. Und ich muss sagen, ich habe China zunächst sehr positiv erlebt. Und zwar in den Nullerjahren war da noch eine richtige Aufbruchstimmung. Ich habe damals für die Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Später war ich eine integrierte Fachkraft in einem chinesischen Dachverband von Nichtregierungsorganisationen. Die gibt es nämlich wirklich. Zumindest damals hatten die noch etwas mehr Autonomie. Und ja, da konnte ich halt sehr spannende Projekte machen zum Umweltschutz, zur Stärkung der Bürgerbeteiligung. Und das habe ich sehr genossen.
Da ist rauszuhören, so wie Sie formulieren, so gut ist das jetzt alles nicht mehr.
Ja, da hat sich leider sehr viel zum Schlechten entwickelt seit 2012. Seitdem Generalsekretär Xi Jinping an der Macht ist, haben sich eigentlich die Tür zur Zivilgesellschaft geschlossen. Und viele dieser Organisationen, mit denen ich früher noch zusammenarbeiten konnte, die gibt es entweder so nicht mehr oder das Führungspersonal wurde geschasst.
Das heißt, Sie haben dann auch für sich entschieden, okay, China hake ich dahingehend ab?
Ja, vielleicht nicht direkt abhaken, aber es war einfach nicht mehr möglich, diese Art von Arbeit zu tätigen. Und das hat mir natürlich sehr zu denken gegeben. Denn wenn man diese Signale aufnimmt und feststellt, das entwickelt sich ja eigentlich in die falsche Richtung, dann muss man das auch irgendwann als neue Realität annehmen.
Es entwickelt sich in eine falsche Richtung, sagen Sie. Xi hat ja ein großes Ziel bis 2049 ausgerufen, nämlich?
Ja, also China zur ursprünglichen Größe wieder zu führen. Allerdings befürchte ich, dass das eben auch mit expansionistischen Plänen einhergeht. Und die Kommunistische Partei Chinas hat ja schon lange zum Beispiel Anspruch auf Taiwan erhoben. Und leider gibt es halt nicht nur die Mittel der Diplomatie, sondern auch die militärische Option ist weiter auf dem Tisch.
Ja, also China möchte die Weltherrschaft bis 2049, zumindest die größte Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Das Ziel ist angestrebt. Wie haben Sie denn dann im Gegensatz Taiwan als Demokratie erlebt?
Ja, also Taiwan war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich hatte 2001 die Gelegenheit, als akkreditierter Journalist die Parlamentswahlen zu beobachten und konnte da mit allen taiwanischen Politikern sprechen, also aller politischer Couleur. Und diese Offenheit und auch dieses kritische Denken, das hat mich schon sehr begeistert, muss ich sagen.
Was, wenn China Taiwan angreift? Professor Andreas Fulda, Sie haben darüber geschrieben, sind Politikwissenschaftler. Welchen Anspruch erhebt China denn auf Taiwan?
Also die Parteiführung in Peking erhebt schon lange einen territorialen Anspruch auf Taiwan. Paradoxerweise behauptet sie, dass Taiwan auch eine Provinz der VR China sei. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Taiwan ist die Republik China auf Taiwan und wurde nicht einen Tag von der Kommunistischen Partei Chinas regiert. Also so viel zu diesem Anspruch.
Wobei man ja denken kann, eben Sie sagen gerade, Taiwan heißt Republik China. Ach ja, klar, die gehören zusammen, dann werden sie doch schon einen Anspruch auch haben. Denkt man vielleicht erstmal so als Laie.
Naja, es gibt natürlich also zwei Parteien, die Kommunistische Partei Chinas, dann noch die Nationalistische Partei in Taiwan und die sind verbunden durch den Bürgerkrieg. Der ist aber natürlich schon lange Geschichte. Jetzt gibt es manche Wissenschaftler, die sagen, dieser Bürgerkrieg wurde nie beendet. Und insofern ist es halt immer noch eine offene Frage. Aber in Wirklichkeit hat sich in Taiwan ein de facto politisches Regime etabliert. Und seit den 90er Jahren ist es dazu auch noch ein demokratischer Staat geworden.
Wie ist es denn vom Völkerrecht her gesehen? Das ist doch am Ende immer entscheidend, oder nicht?
Ja, also der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat sehr deutlich gemacht, dass Taiwan mittlerweile zumindest partielle Völkerrechtssubjektivität genießt. Und das politische System hat sich etabliert. Und insofern, ja, sind das zwei unterschiedliche politische Entitäten. Taiwan, die Republik China auf Taiwan und die Volksrepublik China.
Sie haben in beiden Ländern gelebt. Wie empfinden sich denn die Taiwaner? Was haben Sie da wahrgenommen, als Chinesen oder Taiwaner?
Ja, das hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Da gibt es Meinungsumfragen, die sehr regelmäßig durchgeführt werden. Mittlerweile sehen sich über 60% der Taiwaner als Taiwaner. Circa 30% als Taiwaner und Chinesen und nur noch circa 3% nur als Chinesen. Also da hat sich die nationale Identität doch sehr verändert.
Und jetzt warnen Sie davor, dass es einen Angriff von China auf Taiwan geben könnte. Gibt es da so einen zeitlichen Rahmen, in dem man damit rechnen müsste?
Also mein Szenario findet 2027 statt. Das ist ein Bezug auf eine Warnung eines US-Admirals Davidson, der 2021 gesagt hatte, dass die Volksrepublik China ihre militärische Modernisierung so schnell vorantreibt, dass in den nächsten 6 Jahren die Armee in der Lage wäre, Taiwan anzugreifen. Also er hat nicht gesagt, das wird passieren, aber bis 2027 hat Xi Jinping die Volksbefreiungsarmee aufgefordert, dazu in der Lage zu sein.
Jetzt könnten wir ja sagen, ach, Taiwan, China, ganz weit weg, geht uns nichts an. Sie sagen doch, geht uns eine ganze Menge an. Warum?
Ja, weil schon eine Seeblockade Taiwans, das ist so ein Szenario, das häufig diskutiert wird, das hätte schon unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland. Also zum Beispiel die Rhodium Group hat ausgerechnet, dass die wirtschaftlichen Kosten zwischen 2 und 5 Billionen Dollar liegen würde. Globale Lieferketten würden unterbrochen. Wir hätten eine Reduzierung von knapp 60% der Halbleiter, die wir ja auch brauchen.
Die sind überall drin, ne? Im Handy, im Tablet, in ganz vielen Geräten.
Und also schon eine Seeblockade würde zu einer Rezession in Deutschland führen.
Sie haben das Buch geschrieben, Was, wenn China Taiwan angreift? Wollen damit keine Angst schüren, sondern was ist Ihre Intention?
Ja, also das Buch ist geschrieben als ein schlimmstmögliches Szenario. Es ist im Grunde eine Art Stresstest für Deutschland. Und zwar ist es geschrieben mit einem Red-Teaming-Ansatz. Also das müsste ich vielleicht kurz erklären. Das ist eine Methode, die hat sich sehr bewährt. Nicht nur beim Militär, aber auch in der Finanzindustrie oder IT-Sicherheit. Und zwar geht es darum, durch simulierte Angriffe auf eine Software oder ein System oder eine Organisation Schwachstellen zu identifizieren. Und im Grunde macht das mein Buch auch. Allerdings findet da das Red Teaming mehr so auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene statt.
Wobei, ich habe es gelesen und es wird einem schon anders dabei, wenn man das liest, wenn man auch dann erfährt, durch die Straße von Taiwan gehen 30% des Welthandels. Wir erleben das gerade mit der Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Ölhandel. Aber mit der Straße von Taiwan, das Szenario sieht dann einfach nochmal eine ganze Nummer krasser aus für uns.
Ja, das Problem ist, also die Parallele ist, die Straße von Hormuz und die Taiwanstraße sind im Grunde Nadelöhre der Weltwirtschaft. Bei der Taiwanstraße kommt noch dazu, bei einer Seeblockade oder bei einem Angriff würde nicht nur zum Beispiel die Energieversorgung für Taiwan, Südkorea und Japan wegfallen, sondern die globalen Lieferketten zum Beispiel für die hochentwickelten Halbleiter würde stark reduziert oder fast wegfallen.
Bedeutet für uns?
Das würde bei uns an die Substanz gehen. Also wir brauchen die hochentwickelten Chips aus Taiwan, zum Beispiel für die Medizintechnik, auch in der Verteidigungsindustrie. Und die kann man nicht so ohne weiteres irgendwo anders beziehen.
Ja, und jetzt hat es schon ein Manöver gegeben im vergangenen Dezember. Ein Großmanöver mit Schießübungen rund um Taiwan. Das geht so an der allgemeinen Öffentlichkeit, hat man den Eindruck, vorbei. An Ihnen natürlich nicht als Wissenschaftler. Macht Sie das manchmal wütend, dass so der Fokus da gar nicht drauf gelegt wird?
Also ich glaube, es werden diese Signale bewusst ausgeblendet. In Wirklichkeit findet der Informationskrieg ja schon ständig statt. Diese Grauzonenaktivitäten rund um die Insel finden täglich statt. Diese groß angelegten Manöver jetzt fast schon halbjährlich. Und ja, da muss man also schon den politischen Willen haben, wegzuschauen, um das nicht wahrzunehmen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn jetzt im Vorfeld agieren, damit es eben nicht zu so einem Angriff kommt?
Also zunächst einmal müssen wir uns klar sein, kommt es zu einem Krieg, wären die Kosten astronomisch. Also es gibt da eine Studie von Bloomberg Economics, wonach in dem ersten Jahr eines solchen Krieges die Kosten sich auf über 10 Billionen Dollar belaufen würden. Das wären die Kosten der Corona-Pandemie, der Finanzkrise 2008 und des Ukraine-Krieges zusammen.
Summen, die man sich nicht vorstellen kann.
Ja, und die wir vor allen Dingen nicht mehr abfedern könnten. Also keine unserer Haushalte, unser Finanzministerium könnte dann auch mit kreativer Buchhaltung nicht helfen. Firmen würden pleite gehen, Menschen würden ihre Arbeit verlieren. Und das würde sicherlich dann die politischen Extremränder sehr stärken. Das würde unsere Demokratie auch in Gefahr bringen.
Wie ist Ihre Einschätzung? Wie sehr hat das unsere Außenpolitik auf dem Schirm, die Gefahr?
Also ich glaube schon, dass es Politiker gibt, auch Industrielle und Wissenschaftler, die genau Bescheid wissen. Aber es mangelt bei uns nicht an Wissen, sondern an Mut. Denn wir müssten jetzt sehr schmerzliche Reformen durchführen in unserem Wirtschaftsbereich, aber auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik ändern. Und das ist nicht einfach. Und wenn wir uns anschauen, wie Bundeskanzler Merz jüngst in Peking mit dieser Wirtschaftsdelegation war, also das war ja wirklich ein Flashback in die Schröder- und Merkel-Jahre. Und mir scheint fast, dass dieses De-Risking, das ist vom Tisch.
Und wenn wir nochmal auf die wirtschaftlichen Einschnitte schauen, wie würden die ausschauen?
Also für einzelne Unternehmen wäre das eine Katastrophe. Also ich denke da an die sogenannten Big Four, also BASF, VW, BMW, Mercedes-Benz. Die sind natürlich sehr in China investiert. Generell gibt es ja über 100 Milliarden an Direktinvestitionen in China. Und im Falle eines Krieges, ja, könnte es auch bedeuten, dass man die komplett abschreiben muss.
Ja, das will natürlich niemand. Wie verhält man sich denn da jetzt gerade auch von politischer und wirtschaftlicher Seite?
Also leider ist bislang nicht viel zu sehen. Also es wird viel von De-Risking gesprochen. Das bedeutet übrigens kein vollständiges Decoupling. Also keiner will diesen...
Die Fachbegriffe müssen Sie uns erklären.
Ja, das muss ich natürlich erklären. Also keiner will die wirtschaftlichen Beziehungen zu China komplett kappen. Aber zum Beispiel in meiner Wissenschaft habe ich mich dafür ausgesprochen, dass man zumindest in kritischen Bereichen eine vorsichtige Entflechtung vornimmt. Aber selbst das findet nicht statt.
Entflechtung würde bedeuten, wir werden unabhängiger, oder?
Ja, also man müsste zum Beispiel, also eine Möglichkeit wäre, dass das Kanzleramt mit der Industrie eine konzertierte Aktion macht, um die Unternehmen zu einer Rückkehr nach Deutschland oder nach Europa zu bewegen. Das nennt man im Englischen Reshoring oder Nearshoring. Aber auch das findet nicht statt. Stattdessen erhöhen sich die Investitionen in China derzeit.
Aber jetzt würde natürlich jeder argumentieren, naja, Deutschland ist ein Hochlohnland, das wäre wirtschaftlich überhaupt nicht zu stemmen. Da gibt es ja viele Gegenargumente.
ja, wir müssen im Grunde unsere Wirtschaft umbauen, weg von der Exportwirtschaft hin zu dem Binnenkonsum. Diese Debatte wird natürlich auch schon seit vielen Jahrzehnten geführt. Aber gerade jetzt in einer Phase der Deglobalisierung stellt sich diese Frage aus meiner Sicht akut. Also der deutsche Binnenmarkt müsste gestärkt werden, der europäische Binnenmarkt. Weil wir müssen uns klar sein, also die Zeiten der Globalisierung sind leider vorbei.
Wenn man da jetzt realistisch drauf guckt, dann mag das vielleicht eine schöne Idee sein und als Utopie vielleicht funktionieren. In den Köpfen herrscht aber natürlich ein ganz anderes Denken. Da ist man auf wirtschaftlichen Profit aus, der würde dann erstmal nicht stattfinden. Also es würde ja komplett alles, was bisher in Deutschland erreicht wurde, auf den Kopf stellen.
Ja, also man muss sich aber bewusst sein, also die Deutschland AG, also wo es eine starke so Übereinstimmung der Interessen dieser Großunternehmen und des deutschen Staats gab in den 70er, 80er Jahren, diese Deutschland AG ist ja abgewickelt worden. Ende der 90er Jahre. Heutzutage sind diese Großunternehmen dem Shareholder Value verpflichtet. Den Managern geht es um ihre Boni. Um das mal überspitzt zu sagen, was für BMW in China gut ist, ist nicht zwingendermaßen gut für Deutschland im Sinne der Profite oder der Arbeitsplätze. Und wir müssen uns dieser Realität bewusst sein.
Ja, wir sind uns auch bewusst, dass es eine starke Autolobby gibt, die auf die Politik wirkt. Also wie hoch sehen Sie die Chancen, dass sich da etwas verändert?
Also ich würde sagen, in einer Demokratie hat der Staat und dann die Bundesregierung den Auftrag der Wähler, Politik zu gestalten. Bei dem China-Thema stellt sich aus meiner Sicht häufig die Frage, wer ist eigentlich Koch und wer ist Kellner? Und mir scheint es fast, als dass diese Großunternehmen sind der Koch bzw. die Köche und das Bundeskanzleramt ist der Kellner. Aber das kann eigentlich so nicht angehen.
Ja, aber vielleicht, weil uns als Bürgerinnen und Bürgern gar nicht bewusst ist, welche Auswirkungen das hat, wenn wir profitieren von der Exportwirtschaft und auch von chinesischen Produkten, dann haben wir es erstmal bequem. Der Mensch ist ja bequem.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob wir wirklich noch so sehr von diesem China-Engagement profitieren. Was die Produkte angeht, könnte man auch sagen, billige Produkte. Aber wie viele dieser Profite, die in China generiert werden, wirklich Deutschland zugutekommen, da habe ich erhebliche Zweifel. Und insofern müsste man sich auch da mal ehrlich machen. Und dazu kommt natürlich auch der China-Schock 2.0. Also wir verlieren derzeit monatlich über 10.000 gut bezahlte Arbeitsplätze aufgrund der Konkurrenz aus China. Und hier hätte man schon längst die Reißleine ziehen müssen.
Wir beschäftigen uns mit einem Szenario, von dem wir hoffen, dass es niemals eintritt. Was, wenn China Taiwan angreift? Und damit es nicht passiert, sagen Sie ja, es müsste auch wirtschaftlich in Deutschland ein komplettes Umdenken stattfinden, um sich nicht weiter abhängig zu machen. Wie ist das denn in der Politik und Wirtschaft bewusst, dass es so ein Umdenken geben müsste? Da haben Sie wahrscheinlich auch Erfahrungswerte.
Ja, also ich befürchte, dass dieses Umdenken noch nicht stattfindet. Es gibt immer noch sehr viele, die glauben an Freihandel und Globalisierung. Das sind ja auch wirklich tolle Ideen, wenn es klappt in Friedenszeiten. Aber wir sehen jetzt ja, wie Autokratien diese Handelsbeziehungen gegen uns wenden. Und da muss man sich in der Tat unabhängiger machen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Denn jetzt müssten wir im Grunde in Deutschland eine Industriepolitik betreiben. Das wäre aber natürlich ein Eingriff in das Marktgeschehen. Also da gibt es dann die Ordoliberalen, die dann da aufschreien. Und nicht nur das, wir müssten auch europaweit so etwas tun.
Ja, Sie sagen Eingriff in das Marktgeschehen. Normalerweise sagt man ja, der Markt regelt das von selbst. Also wie würde so etwas dann aussehen, wenn es da einen Eingriff gäbe?
Also häufig sagen dann die Kritiker von Industriepolitik, da geht es ja dann doch nur um Subventionen für Großunternehmen. Da ist auch was dran. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt diese Großkonzerne auch noch weiter aufpäppeln, schon gar nicht diese Dinosaurierfirmen, die ich vorher benannt habe. Nein, also eine moderne Industriepolitik müsste Zukunftsindustrien identifizieren, dann versuchen, geradezu ein Ökosystem zu schaffen für die großen Konzerne, aber auch für den Mittelstand, für die Forschungseinrichtungen in der Wissenschaft und dann alle zusammen müssten dann an einem Strang ziehen. Das heißt, es geht nicht um einzelne Subventionen, sondern um eine gezielte Förderung eines ganzen Ökosystems.
Wenn wir jetzt mal ein Beispiel rausnehmen, also Medizintechnik haben Sie ja schon genannt, ist ein ganz wichtiges Beispiel. Baden-Württemberg ist führend auch in der Medizintechnik, aber abhängig von Taiwan, wenn es dann um die Chips geht. Also wie sollte man sich dann daraufhin einstellen?
Ja, also eine Lösung wäre natürlich, taiwanische Firmen dazu zu bewegen, in Deutschland zu investieren. Das passiert auch schon in Dresden zum Beispiel, aber diese Halbleiter sind nicht diese ganz hochentwickelten. Das sind die Chips, die man zum Beispiel für die Automobile braucht. Also auf mittel- und langfristige Sicht, selbst dann sind wir noch auf Taiwan angewiesen. Und das ist ja noch ein weiteres Argument, warum es in unserem eigenen aufgeklärten und materiellen deutschen Interesse ist, Taiwan bei der Verteidigungsfähigkeit zu unterstützen. Denn kommt es nicht zu einem Angriff auf Taiwan, dann können wir auch weiterhin diese hochentwickelten Halbleiter aus Taiwan beziehen.
Dennoch gibt es ja Äußerungen aus der deutschen Politik, Taiwan eben nicht mit Waffen zu unterstützen, sollte es zu einem Angriff kommen.
Ja, das ist sehr kurzfristig gedacht. Das erinnert mich an die ganze Russland- und Ukraine-Debatte noch vor dem 24. Februar 2022. Da war Robert Habeck der einsame Rufer in der Wüste, der sehr früh gesagt hat, nein, wir müssen Ukraine unterstützen, auch militärisch. Was Taiwan angeht, erinnere ich mich, dass Strack-Zimmermann, die ja eigentlich auch immer für Waffenlieferungen war, wenn es um die Ukraine geht, hat es zum Beispiel zu Taiwan gesagt, nein, also da können wir das natürlich nicht machen. Da geht es um die Wirtschaft. Also da habe ich den Eindruck, wir müssen im Grunde immer wieder die gleichen Fehler machen. Wir warten immer, bis das Kind in den Brunnen fällt, bevor wir uns neu positionieren. Aber in diesem Fall können wir uns das eigentlich nicht leisten.
Es heißt ja dann auch immer, ach komm, Wandel durch Handel und Kooperation mit China, das ist doch am Ende immer gut gegangen. Wie blicken Sie darauf?
Ja, also da bin ich mittlerweile sehr skeptisch geworden. Natürlich haben wir lange gehofft, dass durch die Interdependenz, also die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit, dass das tatsächlich auch zu Frieden in der Welt beiträgt. Wir haben leider lernen müssen, dass zum Beispiel im Falle Russlands, dass Putin nicht davon abgehalten hat, die Ukraine anzugreifen. Und insofern ist uns jetzt schmerzlich bewusst geworden, dass tatsächlich diese Verflechtung, ich nenne es Verstrickung, tatsächlich zu großen Abhängigkeiten geführt hat und unsere eigene strategische Autonomie untergräbt.
Jetzt ist Diplomatie entscheidend. Eine deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, hatte in China 2023 und 2024 deutliche Kritik an Menschenrechtsverletzungen, an der Taiwan-Politik und der Unterstützung Russlands geäußert. Das sorgte dann für eisige Stimmung. Also so scheint es also nicht zu funktionieren. Wie dann?
Also ich denke schon, dass Klartext richtig und wichtig ist. Aber dieser Klartext muss dann kombiniert werden mit unserer eigenen zum Beispiel Wirtschaftspolitik und Industriepolitik. Denn es geht auch in Deutschland darum, dass wir uns jetzt erstmal selber stärken. Und da Sie Annalena Baerbock angesprochen haben, zum Beispiel Robert Habeck hat aus meiner Sicht zumindest die richtigen Akzente gesetzt, wenn es um Wirtschaftssicherheit geht.
Haben Sie ein Beispiel?
Also er hat zum Beispiel die ganzen Exporthilfen mal auf den Prüfstand gestellt und auch dafür gesorgt, dass damals das Ministerium, das BMWK, auch mal gegen eine Förderung eines großen Automobilkonzerns gestimmt hat. Damit hat er sich natürlich in der Industrie nicht beliebt gemacht, aber es war schon richtig, damals zu signalisieren, ihr müsst diese geopolitischen Risiken auch einpreisen in euren Auslandsinvestitionen.
Also die Förderung eben nicht im Ausland, sondern Förderung dann im Inland. Oder was wäre der Weg?
Ja, also ich denke, wir müssen halt hin zu einer deutschen und europäischen Industriepolitik. Das hat schon Altmaier angedacht, aber nicht wirklich umgesetzt. Habeck, denke ich, hat auch in diese Richtung gedacht zumindest. Aber es fehlt uns im Grunde ein Politiker, der da sagt, also jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Die derzeitige Wirtschaftsministerin Reiche scheint mir eher eine Ordoliberale zu sein.
Das heißt, sie setzt drauf, der Markt wird es entscheiden.
Genau, und das ist kein grundsätzlich falscher Gedanke, aber er ist nicht mehr adäquat für die globalisierte Weltwirtschaft, die wir ja immer noch haben, die zwar derzeit fragmentiert, aber wir haben halt ein staatskapitalistisches System in China, ein Amerika, das eben auch sehr interventionistisch mittlerweile agiert.
Es kommt auch verständlicherweise von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, danke erstmal für die große Beteiligung, aber die logische Frage, ja, aber was können wir denn da machen? Die Politik hat es doch in der Hand und die da oben und wir da unten, was können wir also tun?
Also ich denke, als Bürger und auch als Wähler müssten wir zum Beispiel in Gesprächen mit unseren Bundestagsabgeordneten stärker darauf hinweisen, dass eben Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und Sicherheitspolitik alles zusammenhängt. Und dass wir nicht mehr bereit sind zu sagen, ja, aber die Außenpolitik, das überlassen wir den Diplomaten.
Aber sollte doch eigentlich den Verantwortlichen klar sein, was sollen wir da noch darauf hinweisen?
Ich glaube nicht, dass das immer allen Verantwortlichen klar ist. Also wir haben im Westen eine Tendenz, alles so feinsäuberlich zu trennen und zu sagen, das ist jetzt hier die Innenpolitik oder die Wirtschaftspolitik und das ist jetzt die Außenpolitik. Aber natürlich hängen diese Dinge miteinander zusammen.
Das ist hochspannend, Ihr Buch zu lesen, Was, wenn China Taiwan angreift. Da ist dann auch zu lesen, auch wenn der chinesische Präsident laut US-Geheimdienstberichten sein Militär angewiesen haben soll, ab 2027 zu einer Invasion Taiwans in der Lage zu sein. Sie machen dann Felder auf, was spricht denn auf der einen Seite dafür? Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen. Vielleicht arbeiten wir uns da gerade mal so ein bisschen voran. Also was spricht dafür?
Naja, also die Intention ist klar. Die militärische Option ist nicht vom Tisch. Aber es gibt natürlich schon gewichtige Gründe, die eigentlich dagegen sprechen. Zum einen würde es natürlich China wirtschaftlich sehr schaden. Es würde auch zu einem enormen Reputationsschaden führen. Xi kann auch nicht entgangen sein, also wie der Feldzug Putins bislang verlaufen ist. Das ist ja auch ein ziemliches Desaster. Und es ist natürlich ungleich schwerer, eine Insel einzunehmen. Also das sind die Dinge, die eigentlich dagegen sprechen. Aber es gibt halt schon Signale, die zeigen, dass die Kommunistische Partei China das ernst meint.
Und auf der anderen Seite könnte man argumentieren, die Ein-China-Politik gibt es im Grunde für China vor.
Ja, da müssen wir differenzieren zwischen Pekings Ein-China-Prinzip und der deutschen Ein-China-Politik. Also vielleicht ganz kurz als Erläuterung. 1972 hat Walter Scheel im Grunde damals nur einen sehr kurzen Text unterschrieben. Und zwar, dass Deutschland, also Westdeutschland damals, Beziehungen zur Volksrepublik China aufnimmt und Botschafter austauschen wird. Damals wurde aber nichts gesagt über den oder zu dem Territorialanspruch gegenüber Taiwan. Das hatte mit dem ungeklärten Status von West-Berlin zu tun. Also, was ich sagen will, wir haben in Wirklichkeit Spielraum. Wir können unsere Ein-China-Politik durchaus selber definieren. Und das bedeutet auch, dass wir die Beziehung zu Taiwan durchaus ausbauen können. Das heißt politisch, wirtschaftlich, aber auch im militärischen Bereich.
Dann passt die Frage vielleicht von SWR1-Hörer Bastian Fleischer an dieser Stelle ganz gut. Denn er fragt, wieso unterhält Deutschland zu Taiwan denn keine diplomatischen Beziehungen? Es gibt dort keine Botschaft. Taiwan unterhält nur eine inoffizielle Vertretung in Deutschland. Und warum greifen wir dieses Thema nicht auf in der Diskussion?
Also ich denke schon, dass zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Deutschland, alle würden gerne ihre Beziehung zu Taiwan ausbauen. Aber es ist uns natürlich klar, dass Peking verärgert reagieren würde. Und insofern gibt es da begrenzte Spielräume. Aber wichtig ist, dass wir durchaus unsere Beziehung ausbauen können und sogar vielleicht ausbauen müssen. Denn sollte es uns nicht gelingen, Taiwan bei der Verteidigungsfähigkeit zum Beispiel zu unterstützen, dann ist das ja eine geradezu Ermutigung Pekings, es dann tatsächlich eines Tages zu versuchen.
Aber eine Anerkennung Taiwans, das wäre dann wieder zu viel. Also was vielleicht einige noch im Kopf haben, als die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi 2022 war das, Taiwan besuchte. Sowas wäre jetzt aktuell wahrscheinlich auch nicht vorstellbar. Ne?
Naja, also ihr Besuch hat ermöglicht, dass mehr und mehr auch europäische Politiker Taiwan besucht haben, übrigens auch deutsche Politiker. Also das war schon richtig. Aber wie gesagt, also die Frage ist eben nicht nur, dass wir unsere diplomatischen Beziehungen zu Taiwan erweitern, sondern dass wir eben Taiwan helfen, sich gegen eine militärische Bedrohung zu wehren. Das ist in unserem ureigenen deutschen Interesse.
Um nochmal auf die militärische Bedrohung zu kommen, da hat SWR1-Hörer Hans angerufen und gefragt, naja, wie akut ist die Gefahr denn jetzt gerade? Weil vielleicht ist es für China ja interessant, da die USA durch den Iran- und Nahostkonflikt einfach abgelenkt sind.
Also da ist was dran. Also die USA sind laufen Gefahr, sich zu überdehnen. Es gibt natürlich immer noch den Krieg in der Ukraine. Jetzt gibt es den aktuellen Krieg im Nahen Osten. Und das bedeutet tatsächlich, dass das Peking eine Chance eröffnet. Ob das jetzt 2026 schon so akut ist, bezweifle ich. Also demnächst treffen sich zum Beispiel Xi Jinping und Trump. Also ich glaube in den nächsten Monaten und ich hoffe auch in dem nächsten, diesem gesamten Jahr, dass Taiwan eigentlich sicher ist. Aber 2027, 2028, also da bin ich besorgt, dass die Überdehnung der USA tatsächlich eine Möglichkeit eröffnet für Xi.
Wer wie Sie so ein Szenario aufmacht, was, wenn China Taiwan angreift? Man könnte Ihnen ja als Wissenschaftler auch einen gewissen Aktivismus unterstellen, wenn Sie so ein krasses Buch schreiben. Wie ist das bei Ihnen? Wie sehen Sie sich da selbst?
Ja, also es gibt in Deutschland einige Wissenschaftler, die hängen an diesem Dogma des neutralen Beobachters an. Und das basiert aus meiner Sicht auf einer Fehlwahrnehmung von Max Weber und seinem Werturteilsprinzip. Das gilt eigentlich ja nur für die Forschung. Die muss ergebnisoffen sein. Und da stimme ich auch zu. Aber Max Weber selbst war natürlich hochpolitisch. Also der hat sich bei Wahlen aufgestellt, der hat an der Verfassung von Weimar mitgeschrieben. Also der war nicht unpolitisch und neutral.
Wie würde man jetzt, Sie haben in China gelebt, Sie haben auch in Taiwan gelebt. Wie würde man Sie einordnen und zu packen kriegen? Also Sie sind ja auch nicht neutral.
Ja, also ich würde meine Rolle oder mein Ideal als ein engagierter Beobachter beschreiben. Das ist jetzt auch nicht meine Erfindung. Also es gibt solche Wissenschaftler durchaus. In Großbritannien zum Beispiel der Tony Judt, in Frankreich Raymond Aron oder in Deutschland der Historiker Karl Schlögl. Das sind ja alles keine Aktivisten, sondern das sind Wissenschaftler, die irgendwann erkannt haben, es reicht nicht nur zu analysieren, wir müssen auch manchmal warnen und uns einmischen als aktive Bürger.
Warum ist es Ihnen persönlich so ein Anliegen zu warnen?
Also Taiwan habe ich vor knapp 30 Jahren zum ersten Mal kennengelernt, mich damals auch in das Land und die Leute verliebt. Ich bin später dann in China, habe ich da lang gelebt und gearbeitet. Aber ich habe Taiwan natürlich nie aus dem Blick verloren. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dieses furchtbare Szenario abzuwenden. Denn ein Krieg in der Taiwanstraße wäre eine absolute Katastrophe. Vor allen Dingen für die taiwanische Bevölkerung, denen eine gewaltsame Eingliederung als interne Kolonie bevorstehen würde. Aber es wäre natürlich auch eine absolute Katastrophe für China und für die Region und für die Welt.
Was glauben Sie denn, was Sie mit so einem Weckruf, was Ihr Buch ja sein soll, was Sie damit erreichen können?
Ja, also da bin ich natürlich schon auch realistisch. Also wer weiß, was das bei den Lesern für Assoziationen weckt, also was das für Reaktionen auch hervorruft. Das werden natürlich nicht alle mit mir übereinstimmen, brauchen sie auch nicht. Ich habe auch explizit im Buch dazu aufgerufen, mir zu widersprechen. Auch ich könnte blinde Flecken haben, aber ich hoffe halt, dass durch dieses Buch es zumindest zu einer Debatte kommt und dass wir eben über diese Thematik uns verständigen können.
Ja, im Grunde kann sich ja jeder angesprochen fühlen. Sie sprechen auch die Journalisten an, die natürlich auch blinde Flecken haben. Also das Bewusstsein und die Kenntnisse über Taiwan und China sind jetzt gar nicht so groß. Also insofern sind natürlich auch moderne Propagandamittel ein Instrument, mit dem man viel beeinflussen kann.
Also im vierten Teil des Buchs gibt es ein FAQ, sagen wir im Englischen, also einen Frage- und Antwortteil. Und da habe ich versucht, mein Wissen zum Thema aufzubereiten. Und das könnte eine sehr hilfreiche Referenz sein, auch für Journalisten wie Sie.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass dieses Szenario, was Sie beschreiben, nicht eintritt, um das nochmal klar zu sagen. Aber danke für Ihre Warnung und herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Professor Andreas Fulda.
Ja, ich habe mich zu bedanken.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.